Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Etwa 5% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland, so schätzen Experten, haben eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS. Damit ist die Störung die psychiatrische Erkrankung, die im Kindes- und Jugendalter am häufigsten auftaucht. Was weniger bekannt ist, bei rund einem Drittel bis zur Hälfte der Kinder und Jugendlichen mit ADHS können die Symptome der Störung bis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben. Und leiden Erwachsene aber unter Konzentrationsstörungen, zum Beispiel Unruhe oder der Unfähigkeit, ihren Alltag zu organisieren, dann wird ADHS als Ursache nur sehr selten in Erwägung gezogen. Und auch an geeigneten Therapien wird noch geforscht. Carina Schröder berichtet.
Als Kind fällt Iris auf und nicht immer positiv. Sie wirkt aufbrausend und ist dann oft wenig einsichtig, wenn es um die möglichen negativen Folgen ihrer Handlungen geht.
Ich wollte immer die Löwen haben. Und eine Freundin von mir im Kindergarten, die wollte mir die eben nicht abgeben. Und dann habe ich ihr den Löwen halt ins Gesicht gedonnert.
Wenn die heute 36-Jährige auf ihr Leben blickt, fallen ihr zahlreiche solcher Situationen ein. Auch die Schulzeugnisse sprechen Bände. Im Unterricht konzentrieren kann sie sich nur schwer. Doch erst als ihr Sohn 2017 die Diagnose Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, bekommt, wird sie stutzig.
3 Monate später hatte ich dann meinen Termin bei einer ADHS-Ambulanz und habe mich dann auch diagnostizieren lassen. Und das ist mir quasi wie so Schuppen von den Augen gefallen. Hat auf einmal so unglaublich viel Sinn gemacht.
ADHS fängt immer im Kindesalter an. In einigen Fällen wird es dann nur noch nicht diagnostiziert, wie bei Iris. In ihrem Alltag bedeutet das, zum einen ist sie impulsiv und kann sich oft nicht konzentrieren. Zum anderen leidet die Verwaltungsfachangestellte aber auch unter einem sogenannten Hyperfokus. Wenn Iris für etwas so richtig brennt, blendet sie alles andere in der Welt aus, vergisst ihre Grundbedürfnisse. Essen, Trinken, Toilette, Schlafen. Außerdem wird ihr der Umgang mit anderen Menschen schnell zu viel.
Man stellt sich einfach einen Bahnhof vor, am besten so einen Kopfbahnhof. Und mit ADHS fahren alle Züge gleichzeitig los. Und man kann es nicht steuern. Und dann entsteht absolutes Chaos.
Festgestellt wird ADHS durch Konzentrationstests, Fragebögen, Gespräche und durch Ausschluss anderer Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen. Andere Diagnosetools wie das EEG oder genetische Untersuchungen sind längst noch nicht ausgereift genug, sagt Julian Hellmann-Regen. Er ist Psychiater und leitet die Spezialambulanz für ADHS im Erwachsenenalter der Charité in Berlin. Sowohl die Gene als auch Umwelteinflüsse sollen bei der Entstehung von ADHS eine Rolle spielen. Die Vorgänge im Gehirn, erklären sich Forschende, vor allem mit einem Ungleichgewicht in den auf Dopamin reagierenden Netzwerken. Hier kommen die Medikamente ins Spiel.
Also wir wissen, dass diese Medikamente, die wirken, katecholaminerge Mechanismen ansprechen. Das heißt, dass entweder die Wiederaufnahme von Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin gehemmt wird und damit die Wirkung verstärkt wird. Oder aber die Freisetzung von wiederum Katecholaminen, also Dopamin, Noradrenalin, Adrenalin, verstärkt wird, vereinfacht wird.
Mit anderen Worten, von Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin muss mehr in einen Teil des Gehirns her. Entweder dadurch, dass mehr produziert oder der Abbau verlangsamt wird. Deshalb wird Erwachsenen mit ADHS entweder Methylphenidat verschrieben, bekannt als Ritalin und häufig auch bei Kindern mit ADHS angewendet, oder sie bekommen Amphetamine. Welches Medikament das Richtige für den jeweiligen Patienten ist, muss individuell ausgetestet werden. Vor allem mit Blick auf die Nebenwirkungen, die es natürlich auch hier gibt. Bluthochdruck, Appetitlosigkeit, Schlafprobleme, Magenschmerzen oder Verdauungsprobleme. Nicht jeder möchte oder kann das aushalten. Daher sehen die Behandlungsrichtlinien in jedem Fall auch eine Verhaltenstherapie vor. Für Iris ist Letzteres neben der Selbsthilfegruppe eine ganz wichtige Säule. Denn ihre Impulsivität, erzählt sie, macht es ihr oft schwer, angemessen auf ihre beiden Kinder zu reagieren, die auch eine ADHS-Diagnose haben.
War es für mich relativ schwierig, nicht sofort immer loszubrüllen oder komplett auszuflippen. Und ich habe dann damals mit meinem damaligen Therapeuten ausgemacht, dass ich einfach anfange, erstmal ruhig aus dem Raum zu gehen, mich aus der Situation zu nehmen. Und dann habe ich in Gedanken meinen Küchentisch 10-mal hochgehoben.
Medikamente, nimmt Iris trotzdem.
Die Medikamente helfen, dass man sich besser fokussieren kann, dass man nicht mehr so gestresst ist, dass man nicht mehr so müde und kaputt ist, weil einfach der Alltag so super anstrengend ist. Aber man muss trotzdem an sich arbeiten, weil die Medikamente kein Allheilmittel sind.
Welche Therapie Erwachsenen mit ADHS am besten hilft, das hat Alexandra Philipsen zusammen mit ihrem Team untersucht. Sie ist Klinikdirektorin und Professorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Bonn. Die Ergebnisse der sogenannten Kompass-Studie sind 2015 erschienen und haben die heutigen Leitlinien für die Behandlung geprägt. Die Forschenden haben dafür damals mehr als 400 ADHS-Patientinnen zufällig in 4 Gruppen geteilt.
Das eine war Behandlungsarm mit Methylphenidat und Gruppenpsychotherapie, Verhaltenstherapie. Das andere war Methylphenidat und eher so eine individuelle Gesprächsführung ohne Hausaufgaben, ohne vorgegebene Struktur. Die andere Behandlungsbedingung war Placebo und dieses verhaltenstherapeutische Gruppenformat. Und die vierte Behandlungsbedingung war Placebo mit diesem ja supportiven individuellen Gesprächsformat.
Die Menschen wurden über ein Jahr begleitet und dann 1,5 Jahre nach Beendigung der Studie noch einmal untersucht. Eine Erkenntnis: Das Gruppenformat war nicht erfolgreicher als die Einzeltherapie. Und?
Was sich aber eben deutlich gezeigt hat, dass die Patienten und Patientinnen, die zusätzlich Methylphenidat erhalten hatten, signifikant besser profitiert haben.
Und dieser Effekt war auch noch nach 1,5 Jahren stabil. Auch Julian Hellmann-Regen hat an der Studie damals mitgewirkt. Ihm ist es vor allem wichtig, dass seine PatientInnen die freie Wahl haben. Die Charité möchte deshalb wieder Gruppentherapien anbieten können. Auch Iris sucht derzeit nach einem Therapieplatz, um noch besser mit ihrer ADHS umgehen zu lernen.
Wir alle sind unterschiedlich. Und ob ich jetzt meine Gehirnchemie ein bisschen anders ist als die von meinem Gegenüber oder nicht, das am Ende bin ich trotzdem einfach nur ein wertvoller Mensch und möchte einfach auch so gesehen werden.